Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, mein Name ist Jürgen Hoffenke vom Eridanus Verlag und wir möchten heute den dystopischen Roman Sturm über dem Rheintal von Michael Erle vorstellen. Der Autor selbst ist leider heute zeitlich verhindert. Wir freuen uns aber, dass wir Ingra Wieland gewinnen konnten, die selber Autorin ist und die sich bereit erklärt hat, heute ein bisschen daraus vorzulesen. Es geht um eine Welt nach der Klimakatastrophe mit einer 14-jährigen Hauptperson. Von daher ist es auch ganz gut, dass eine Frau das vorliest. Im Nachhinein kann der Roman natürlich erworben werden. Überall nebenan, hinter uns oder auch bei unserem Stand H318, wo man gegebenenfalls auch nochmal mit uns über den Roman reden kann. Okay, viel Spaß. Dankeschön.
Hallo und viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Etienne. Ja, ich weiß, das ist ein Jungenname. Beschwert euch bei meiner Mutter. Am Tag unseres Rendezvous zog ein Sturm auf. Graubraune Wolkenbänder strebten über den Himmel so nah, als müsste man nur den Arm ausstrecken, um sie zu berühren. Kagi war überzeugt, dass der Sturm nördlich an uns vorbeigeht. Aber Kagi irrt sich gerne mal. Ich konnte sehen, dass wir genau in der Bahn des Auges lagen. Also bestand ich darauf, zum Schutzraum zu gehen. Ich habe sogar spielerisch an Kagis Kette gezupft, um meiner Entscheidung Nachdruck zu verleihen. Er mag das nicht. Die glänzenden Titanglieder sind nur schwer wieder in Form zu bringen, wenn sie einmal aufgerissen sind. Aber ich hatte keine Lust, so lange mit ihm zu debattieren, bis auch er einsah, dass wir nicht im Freien bleiben konnten. Manchmal muss ich für uns beide denken. Wie üblich fuhren die Admins das Funknetz herunter, als die Windstärke EF4 auf der Enhanced Fuji-Skala erreichte. Kagi und ich saßen in der verschachtelten Betonröhre am Südhang des Kaiserstuhls und wir steckten unsere Geräte weg, als wir die Meldung bekamen, dass die Verbindung eingestellt worden war. Über muss man wirklich nicht connecten. Zu langsam, die ganzen interessanten Dienste werden nicht angeboten. Lieber unterhielten wir uns. Wir hatten beide unsere Brillen aufgesetzt. Ich meine Moosh-Style mit dem verbeulten schwarzen Gasenetz, Kagi seine neuen Steampunks. Zum Glück war sonst niemand hier, vor allem keine Erwachsenen. Ich wäre eher gestorben, als Helm zu tragen. Egal, welche Regeln sie uns schon im Kindergarten für EF4 beibringen. Was keiner sieht, das bereitet keinen Ärger und so konnten wir uns in Würde unterhalten, ohne auszusehen wie zwei Türstopper. Zuvor musste ich meiner Mutter noch eine Nachricht schicken, wo ich bin und dass es mir gut geht. Kagis Eltern unterrichtete ich auch zur Sicherheit. Also redeten wir. Oder vielleicht sollte ich sagen, ich biss mir auf die Unterlippe und wartete, dass Kagi von sich aus etwas sagte. Ich lasse ihn manchmal kaum zu Wort kommen. Aber ihm zuzuhören ist, als ob man durstig unter einem Eiszapfen liegt und mit ausgestreckter Zunge wartet, dass wieder ein Tropfen fällt. Er ist nicht verstockt oder unwillig. Er ist wirklich nur langsam, kein großer Redner. Männer. Das Erste, was er erzählte, waren Geschichten aus der Arbeit im Rückbau, Recycled Shop. Kagi leistet einen Teil seiner praktischen Dienste dort. Anfang der Woche war ein defekter Algenreaktor geliefert worden. Ein tonnenschweres Ding aus Carbonstahl und Kunststoff. Seine Schäden waren nicht bekannt und so mussten sie es in seine Einzelteile zerlegen. Nach jeder einzelnen Schraube, die Kagi löste, musste der Block wieder in den Nano-Bio-Scanner, damit sichergestellt war, dass nicht eine der Kulturen leckte oder depolarisierte Beschichtungspartikel frei wurden. Es würde noch Wochen dauern, bis der Reaktor auseinandergebaut war. Erst als Kagi alles geschildert und ich mein Verständnis für seine Frustration ausgedrückt hatte, kam er endlich zum interessanten Stoff. Offenbar hatte ihm eine der Afrikanerinnen schöne Augen gemacht. Eine Gruppe von Neuankömmlingen war schon seit einer Weile im R&R und wie üblich dürfen wir Praktiker sie einlernen. Wir können wenigstens ein bisschen mit ihnen reden. Und ich meine nicht Sprache, Swahili, Arabisch, Amharisch, Yoruba. Birgül und ich haben mal unsere Vokabeln gezählt und sind auf 2000 gekommen. Natürlich suchen die Kaner hier nach Freunden. Die Klügeren wissen, dass sie den Tunnelghettos nicht entkommen, außer sie heiraten einen von uns oder sind zumindest lange genug mit ihm zusammen, dass sie an der Oberfläche Kontakt finden, lernen, sich integrieren. Ein paar sind ganz nett. Alle haben aber einen an der Waffel. Ich schätze, wenn man sich bis hierher durchgeschlagen hat, Freunde und Familie auf dem Weg sterben sieht, dann kriegt man einen Schaden weg. Sie hieß Nasia und obwohl sie nicht wissen konnte, war sie nicht Kagis Typ. Das erkannte ich an der Art, wie er von ihr sprach. Er erwähnte die Narben an ihren Armen, aber nicht die Figur. Schilderte anerkennend, wie sie einen der schweren Träger gestemmt hatte, sagte aber nichts über ihre Schultern. Die Schultern sind immer wichtig für meinen Jungen. Jedes Mal, wenn wir ein Mädchen treffen, das einen langen Oberkörper und ein breites Kreuz hat, heißt es aufpassen. Aber wegen Nasia musste ich mir keine Sorgen machen. Mittlerweile wallte der Staub in großen, blumigen Wolken durch die Tunnelröhre. Die dumpfen Aufschläge von fliegenden Trümmern auf der Außenseite der Betonschale gingen im Geräusch des Windes unter. Wir drückten unsere Atemmasken dicht an Mund und Nase und kuschelten uns aneinander. Das Tosen des Sturms hat fast eine hypnotische Wirkung auf mich. Ich schlafe besser, wenn ich nicht völlig davon abgeschottet bin. Meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Babybettchen immer an der Außenwand stand. Die schlimmsten Unwetter haben mich nicht geweckt. Meine Eltern hatten nie dunkle Sturmringe unter den Augen, an denen man sonst junge Väter und Mütter erkennt, wenn eine Orkanfront durchgegangen ist. Auch Kagi nickte ein und so dösten wir, mein Kopf auf seinem Schoß, 2 Stunden lang. Kagi weckte mich. Der Sturm hatte nachgelassen, das Heulen war beinahe verstummt und ich konnte keine Treffer auf unserer Betonmuschel hören. Wir konnten nach Hause gehen. Wir ließen uns Zeit, bevor wir ins Freie traten, streckten uns, klopften den Staub aus Haaren und Kleidern. Kagi nahm sogar seine Brille ab und putzte sie. Seine Augen waren rot, er blinzelte. Ich hatte ungefähr 1 Kilo Dreck in der Nase. Die Schleimhäute fühlten sich an wie Hanfjute. Meine Schläfen pochten schmerzhaft. Wir tranken unser Wasser, dann warf ich einen Blick durch den verschachtelten Eingang des Schutzraums. Die Sonne schien. Davor hatte ein Regenguss, der auf der Schleppe des Unwetters geritten war, die Staub aus der Luft gespült. Alle Farben glänzten, wie auf einem neuen Display. Mit einem verlegenen Schulterzucken setzten wir unsere Helme auf. Die Phase haben wir hinter uns, wo wir aus reiner Bravade selbst die sinnvollsten Vorsichtsmaßnahmen missachten. Sollen sich die anderen 14-Jährigen den Schädel verzieren lassen? Ich habe genug Narben. Und Kagi braucht für sein männliches Aussehen mehr Kinn und ein paar Kanten, nicht Löcher in der Stirn. Trotzdem neckten wir uns gegenseitig, ob des Ausblicks, Anblicks, den wir boten. Käfer, Kafar, lass uns mal eine Mistkugel rollen. Es ist komisch, ich habe noch nie einen Mistkäfer in Natura gesehen. 100.000 Videodateien und Images natürlich. Und sicherlich auch kein anderer in Ekirchen oder Fribourg. Aber weil die Metapher so gut passt, reden wir ständig darüber. Wir gehen Mistkäfern, faire le bousier. Die Lu- und Lehseite von großen Windbremsen wie dem Schutzraum sind nach einem E4 oder E5 ein guter Ort, um Recyclage zu suchen. Windaufwärts blieben die großen, schweren Trümmer zurück, die gegen die Außenwand krachen. Im Windschatten deponieren die Scherwirbel kleinere Teile auf einem Haufen, der wie eine schneckenförmige Düne geformt ist. Wir durchwühlten beides vorsichtig, dass nicht ein instabil in der Höhe gelagertes Stück sich löste und uns traf. Deswegen sind die Helme hinterher genauso wichtig wie während des Sturms. Es gibt nichts Peinlicheres als eine Beule bei Windstille. Wir machten unsere Rucksäcke voll mit den besten Stücken und gaben uns gegenseitig jeden Pfund in die Hand, um ihn zu begutachten. Die nanobeschichteten Teile, Windräder, Flügel, Mechaniken, Antennenteile, Schutzkappen sind an ihrer einheitlich grauschwarzen Farbe gut zu erkennen. Man muss aber genau hinsehen. Ich möchte nicht die Stelle verpassen, an der die kratzfesten Polymergewebe doch aufgebrochen sind. Man erkennt es deutlich, wenn der Zerfall erst mal 1-2 Stunden vorangeschritten ist. Die purpurnen Farbpartikel, die zur Warnung vor genau diesem Schaden in den Fasern eingekapselt werden, sind auch mit dem bloßen Auge gut zu erkennen. Mit einer UV-Lampe kann man sogar kleinste, frische Kratzer sehen, die keine 2 Minuten alt sind. Aber wir hatten keine Lampe, wir mussten uns auf unsere Sinne verlassen und aufeinander. 5 Teile steckten wir in eine versiegelbare Klarsichttasche, weil sie uns merkwürdig vorkamen. War das Dreck, Lack oder das Signalrot eines Schadens? Sollten die im R&R sich identifizieren? Ich will nicht mit 30 Nanokrebs kriegen. Was soll Kagi denn ohne mich machen? Außerdem habe ich Angst. Mein Vater hat den Krebs als das Schmerzhafteste beschrieben, was er je erlebt hat. Deswegen war ich froh, dass Kagi die Tüte in seinen Rucksack nahm. Das ist nicht nobel von mir, schon klar, aber ich war nie sehr mutig. Und wenn man sich seine eigenen Schwächen nicht verzeiht, wie soll man dann die der anderen ertragen? Zusammen überprüften wir danach noch den Schutzraum auf Schäden und verdienten uns mit unserer Meldung darüber ein paar Karma-Punkte in der Gemeinde. Der Bunker war natürlich unversehrt für so alle alltägliche E4, ist er ausgelegt. Doch um den Sicherheitsprotokollen gerecht zu werden, hätte sich jemand auf den Weg machen müssen, um die Betonmuschel zu inspizieren. Jemand kann sich das jetzt sparen und wir können uns das nächste Mal vielleicht davor drücken. Das Netz ist immer noch im Sturmmodus, bemerkte Kagi missmutig, als er unsere Meldung eingab. Ich warf einen Blick auf das Display meines Geräts. Tatsächlich stand nur das Symbol für den Satelliten im Einbindungsfeld. Unser Funknetz schlummerte als zu Sicherheitszwecken inaktiv in der 2. Ebene dahinter. Paranoide Bande, schimpfte ich. Weit und breit kein Wind über 80 km/h, aber bestimmt gibt es irgendeine alte Richtlinie, die von den Admins mal wieder hyperpingelig eingehalten wird. Wir dürfen dafür in der digitalen Provinz leben. Vielen Dank. Ja, bald wird klar, dass ein kaputter Funknetzknoten in der Nähe von Etiennes Wohnort dafür verantwortlich ist, dass Ehrenkirchen vom Netz abgeschnitten ist. Etienne, ihr Freund Kagi und deren gemeinsamer Bekannter Vincent machen sich darauf mit jugendlichem Leichtsinn und Naivität, um ihn zu reparieren. Das Ganze löst eine Welle von Ereignissen aus, die am Ende sogar Etiennes Leben in Gefahr bringen. Aber jetzt werfen wir mal einen Blick darauf, wie die Kids, die ständig mit den Folgen des Sturms und gefährlichen Technologien umgehen müssen, ihre Freizeit verbringen. Wir erreichten das Dosaldo. Ein gutes Dutzend Leute standen im Eingangsbereich, rauchten verschämt, hielten Flaschen in den Händen. Jedes Mal, wenn die schwere Stahltür geöffnet wurde, um wieder ein Pärchen ins Freie zu entlassen, oder wenn jemand nach vollzogenem Laster wieder hinein wollte, wummerte laute Musik heraus. Ich spähte im Halbdunkel in die Gesichter, ob ich eine Freundin oder einen Kollegen erkannte, den ich grüßen sollte. Aber es waren hauptsächlich ältere Teenager, mit denen ich sonst nicht viel zu tun habe. Auch Kagi machte keine Anstalten, mit jemand ein Gespräch anzufangen. Wir gingen also ins Innere des Spielcenters. Der Vorraum hing voll mit Jacken, Schals und Kopftüchern. Offiziell ist dort auch Ingame, Spielfeld also. Aber es macht selten Sinn, hier Stellung zu beziehen. Man kann sich nur auf den Boden setzen. Es zieht, ständig steigen Leute über dich hinweg und es bringt so gut wie keinen Vorteil. Außerdem, dass einen keiner hier vermutet. Kagi hat mal einen schlauen Hinterhalt gelegt, von dem er heute noch erzählt. Er hat 17 Stücke Rotwild in 2 Minuten erlegt. Und Paolo, der sich einen schönen Geier-Archetypen aufgebaut hatte, tief in die Minuspunkte geschossen. Lasst mich erklären. Es geht um unsere Spielarena. Im Dosaldo läuft, seit ich denken kann, die Standardspielwelt für Mitteleuropa. Mit deutschen, französischen, arabischen und türkischen Sprachmodulen. Das Spiel verändert sich laufend. Alle paar Tage spielen die Entwickler-Communities, die Devs, neue Anpassungen ein. Meistens nichts Gravierendes. Änderungen in den Punktwerten der 100.000 Spielzüge. Dann und wann wird mal ein Archetyp aufgeteilt oder eine neue Umweltvariable eingebaut. Ganz selten gibt es Sonderspiele. Entweder weil den Devs langweilig war, weil die Regierung irgendeine Aufklärungsbotschaft unter die Jugendlichen bringen will, weil ein exotischer Jahrestag ansteht, ein Gedenktag, ein Feiertag oder weil sich eine Gruppe von Sponsoren gefunden hat, die ihre Produkte bekannt machen will. Die Sonderspiele sind eine nette Abwechslung, aber an das Standardspiel reichen sie nicht heran. Es wird seit 20 Jahren immer wieder verfeinert und es ist verdammt packend. Es funktioniert so. Das Spielcenter, bei uns also das Dosaldo, ist die Spielarena. Man nimmt sein Gerät mit und sucht sich einen Spielmodus. Kagi ist Jäger, modern, und er entwickelt seinen Avatar darauf hin, möglichst viele Punkte auf diese Art zu machen. Er zieht durch die unkultivierten Teile der Spielwelt und sucht sich Beute, probiert Taktiken und Waffen, sucht nach besserer Ausrüstung und Wildwechseln, maximiert die relevanten Eigenschaften seines Avatars, also Geschicklichkeit, Kaltblütigkeit, Genauigkeit und so weiter, und macht so ein vergleichsweise primitives Spiel als Einzelcharakter mit konkreter, pragmatischer Strategie. Mehr erlegen, mehr kassieren. Paolo, dem er in der legendären Vergangenheit eins ausgewischt hat, macht etwas ganz anderes. Er spielt eine abstrakte Größe, in diesem Fall die mystische Naturkraft Gaia, in einer evolutionären Ausprägung und versucht im Rahmen des Spieles ein möglichst gut funktionierendes Ökosystem aufzubauen. Das ist fast unmöglich. Ich habe das selber eine Zeit lang versucht. Ständig muss man eingreifen, weil irgendein Tier, irgendeine Pflanze, ein Pilz verrückt spielt. Zu viel Beute an einem Tag, zu viel Jäger am nächsten. Dann wieder schaukelt sich das Wechselspiel von nährenden Futterquellen und zehrender Population auf. Und die ganzen Viecher gehen an Überbevölkerung ein. Und danach wird alles von unkontrolliert schießendem Kraut überwuchert. Das ist noch ein einfaches Beispiel. Wenn dann noch biologische Nischen und Neophyten dazukommen, vielleicht noch exotische verhaltensgenetische Effekte, in die man sich erstmal einlesen müsste, bevor man sie versteht, und dann vielleicht noch so ein wild gewordener Jäger im falschen Augenblick den gesamten Bestand von Wild ausrottet, dann muss man schon hardcore sein, um daran noch Spaß zu haben. Ich selber spiele ein soziales Szenario als Musikerin. Ich versuche, meine künstlerischen Fähigkeiten zu entwickeln, gleichzeitig nicht zu verhungern und vielleicht eines Tages mal sowas wie Erfolg im Musikbusiness zu haben. Bislang ist es ein ziemliches Gewürge, was ich abliefere, und ich überlege ernsthaft, mir was anderes zu suchen. Ehrlich gesagt gefallen mir die absurden und abstrakten Szenarien zunehmend besser. Es gibt eines, wo man Klangeigenschaften von Umweltelementen einstimmen, sammeln und damit komponieren muss. Ich habe es mir noch nicht genauer angeschaut, aber ein paar von den älteren Jungs schwören drauf. Ich hatte erwähnt, dass es eine Rolle spielt, wo im Dosaldo man sitzt. Das war eine der ersten großen Ergänzungen am Spiel. Verortung. Je nachdem, wo du mit deinem Gerät steckst, wer in Sichtweite ist, ob du dich bewegst, über oder unter anderen Spielern sitzt, besonders nah an sie heranrückst oder ihnen vom Leibe bleibst, kann das je nach Szenario Auswirkungen haben. Der Effekt ist, dass im Dosaldo ein Betrieb herrscht wie auf einem Jahresflohmarkt der Gemeinde. Alle rennen umher. Mir tun nach 2 Stunden die Füße weh. Es gibt Helmpflicht, weil andauernd Spieler kollidieren, die ihre Augen auf den Displays ihrer Geräte haben. Ich habe den Verdacht, dass die Devs diesen Zwang zur Bewegung mit Absicht eingebaut haben. Erstens spielt keiner zu lang. Zweitens bleiben wir alle herzfit. Ein Hurra auf die Unterhaltungsindustrie. Wir legen ab und gehen ins Spiel. Eine Reihe von Begrüßungen schwappten auf mein Gerät ein. Freunde, Mitspieler, Szenariopartner. Die meisten waren schon eine Weile vor uns eingetroffen. Halb Ehrenkirchen kommt jeden Abend her. Komischerweise aber keine Erwachsenen. Bis auf die Leiter, die in ihrem Büro rumsitzen und Tee trinken. Ich habe noch nicht rausgefunden, was sie fernhält. Miley konnte es mir nicht sagen. Angeblich gab es Plätze wie das Docile Do zu ihrer Zeit noch nicht. Ob ihre Zeit denn vorbei sei, habe ich gefragt und mir nur einen irritierten Kommentar eingefangen. Altklugscheißerin. Kagis Avatar begann das Spiel gleich neben meinem, aber wir trennten uns schnell. Er wollte sich in der Stadt neue Zielgeräte kaufen, die er sich erst seit letztem Mal leisten konnte. Ich musste in die Agentur, um Gigs zu ergattern. Im wirklichen Leben saßen wir noch eine Weile beieinander, bevor er sich mit einem Kuss auf meine Wange verabschiedete. Er war fertig mit seinen Besorgungen und wollte auf die Jagd gehen, wozu die Verortung wichtig ist. Wenn er sich zu nah von anderen aufhielt, verscheuchten sie alles wild. Er zog sich auf einen dunklen Treppenabsatz zurück, eine Sackgasse, die nur von wenigen genutzt wird. Für mich ist die Nähe zu anderen Spielern wichtig. Ich hatte ein paar Auftritte vereinbart und je größer das Gedränge, in dem ich mich körperlich befinde, desto mehr Laufpublikum kann ich erwarten. Zum Glück sind viele Szenarien hoch sozialaffin, belohnen also Gesellschaft. Es wäre auch blöd, wenn nicht. Das Ratschen nebenbei macht fast noch mehr Spaß als das eigentliche Spiel. Es lief nicht gut für mich. Meine Band aus computergenerisierten Statisten war hoffnungslos übernächtigt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich sie aufpeppen konnte. Wir spielten ungenau, schleppend. Das Publikum fing an, sich zu unterhalten und zur Bar abzuwandern. Als wir uns durch das Set gequält hatten, stand ich vor der Wahl, Backstage eine Standpauke zu halten oder jovial auf ein besseres nächstes Mal zu vertrauen. Konnte mich nicht entscheiden und unterbrach mein Spiel schließlich. Ich merkte, dass ich nicht bei der Sache war. Als ich mich nach Kagi umsah, konnte ich ihn zunächst nicht finden. Schließlich entdeckte ich ihn über die Ortungsfunktion seines Gerätes in einem Seitenraum. Er war in seine Pirsch vertieft, deswegen flüsterte ich ihm nur kurz zu, dass ich auf ihn wartete und ließ ihn allein, damit das Wild nicht Wind von uns bekam. Es ist ein komischer alter Begriff, dieses Wind bekommen, das noch aus den Zeiten rührt, wo es offenbar windstille Tage gab und jagbares Wild. Ich ging vor das Docile Do und gesellte mich zu einem Grüppchen von Jungs, die bis zu meiner Ankunft ihre typischen Faxen gemacht hatten, rempeln und prahlen. Ihre Art veränderte sich merklich, als ich ihrem Kreis beitrat. Die meisten wurden ernst und nonchalant, ein oder zwei drehten dagegen noch ein Stückchen auf, waren ganz furchtbar witzig, behandelten die anderen herablassend. Es ist schön, wenn einem Respekt gezollt wird. Weil ich nichts Besseres zu tun hatte, genoss ich es, eine Zeit lang Henne im Korb zu sein. Zwischendurch schickte ich Vincent eine Anfrage, ob er noch wach sei. Ich bekam keine Antwort, was bedeutete, dass er zu beschäftigt war. Wäre er ins Bett gegangen oder wollte er seine Ruhe, hätte er seinem Gerät eine entsprechend automatisierte Antwort eingegeben. Einer der Jungs erhaschte einen Blick auf mein Gerät, als ich die Nachricht versendete. Nee, oder der Vincent, meinte er. Der Ton ließ mich vermuten, dass er nicht die beste Meinung von ihm hatte. Schon, oder? War das Einzige, was mir als Erwiderung darauf einfiel. Ein bisschen blöd. Du weißt, dass der aus dem Docile Do geflogen ist? Nein, gestand ich. In den Gesichtern der anderen sah Erstaunen. Das Thema war offensichtlich nicht ohne Dramatik. Ja, er hat versucht, das Spiel zu hacken, erklärte der Junge. Er war mindestens ein Jahr jünger als ich und trug völlig absurde, gefleckte Hosen mit weitem Schnitt. Er war im Server, wusste ein anderer, dessen lange Haare er mit einem Netz eng am Schädel hielt. Weil ihm aber eine sehr elastische rote Lockenpracht wuchs, wirkte sein Kopf himbeerartig, Kleine Halbkugeln und Bögen von Haar standen durch die einzelnen Maschen in die Höhe. Er war drin, angeblich richtig lange Zeit. So ein Unsinn, er hat den Leiter ein Arschloch genannt, das ist alles. Widersprach ein anderer, dem unwahrscheinlicherweise dunkle Haare auf der Oberlippe sprossen. Zusammen mit einem fliehenden Kinn gab ihm dies die Anmutung einer Staubsaugerbürste. »Ich hab's doch gesehen. Wann war das denn?« fragte ich. 3 Monate«, erwiderte der Tarnhosige. »Ich hab das mit dem Arschloch aber schon vorher gehört«, beharrte das Haushaltsutensil. Die Clique begann mich ausgesprochen zu amüsieren. »Ich glaub auch, dass er wegen was anderem ein Hausverbot bekommen hat«, warf der Rotschopf ein. Eine entflohene Locke hing ihm in die Stirn. Er strich die widerspenstige Haarsichel mit einer affektierten Bewegung zur Seite. Sie fiel jedoch umgehend zurück. »Weiß es denn irgendwer genauer?«, fragte ich. Aber meine Informanten konnten mir nicht mehr bieten. Sie scharrten mit den Füßen und murmelten etwas davon, dass sie es selber nur nebenbei gehört hätten. Ich konnte nicht erwarten, Birgül davon zu erzählen. Vielleicht kannte sie jemanden, der genaueres wusste. Ich drehte mich zur Seite und schrieb ihr eine Nachricht. Diesmal sorgsam darauf bedacht, dass mir der Kerl mit der blöden Hose nicht wieder über die Schulter sah. Nebenbei fragte ich wie beiläufig in die Runde, weiß einer, was er für ein Szenario gespielt hat? Die Jungs beratschlagten sich kurz. Ein Mord, ja, sowas Externes, so ein Histafant-Kanon? Schließlich wurden sie sich einig und übersetzten ihre einsilbigen Beratungen in normale Sprache. Der Himbeerkopf erklärte es mir. Irgendwo hat er ein unabhängiges Szenario her, was sonst keiner spielt, sowas mit Rittern und Monstern, historisch Schwerter und was weiß ich was. Also ein Kampfsimulator, ein Rollenspiel, fragte ich ihn. Ich habe inzwischen sein Profil auf der Gemeinschaftsseite des Dosaldo gefunden und konnte ihn mit Namen ansprechen. Du bist Timotheus, stimmt's? Ja, und du? Es war nett anzusehen, wie sich seine Wangen dem Ton seiner Haare anpassten. Kleine Jungs können so süß sein. Etienne, der Sturm soll mich holen, wenn nicht in dem Augenblick ein anderer unnötig fragte, ob das überhaupt ein Mädchenname sei. Timotheus überhörte es. Hallo, ich habe keine Ahnung, es sah so ein bisschen aus wie ein Kampfspiel, aber er hat nie mit Trophäen geprahlt. Überhaupt hat er sich aus allem ziemlich rausgehalten. Ich musste mir das Grinsen verkneifen. Vincent ist schlau, aber nicht so schlau, wie er immer tut. Dass er aus dem Dosaldo geworfen wurde, passt zu ihm. Vincent ist so, meinte ich. Aus dem Augenwinkel erspähte ich Kagi, der offenbar sein Jagdhorn für heute an den Nagel gehängt hatte. Ich verabschiedete mich betont beiläufig von Timotheus sowie seinen Freunden und schlenderte wie zufällig zu 2 Mädchen hinüber, von denen ich zumindest die Namen kannte. Sie tranken Wein und warfen mir einen misstrauischen Blick zu. Ich war nur gekommen, um Hallo zu sagen, um mich dann meinem Mann zuwenden zu können, ganz so, als hätte ich hier draußen eine unverbindliche Begrüßungsrunde gedreht. Ich weiß zwar nicht, ob er jemals eifersüchtig wird, aber man muss es ja nicht ohne Grund provozieren. Damit bin ich am Ende der Lesung angelangt. Wenn ihr mehr über das Buch wissen möchtet, Sturm über dem Rheintal, könnt ihr gerne rüber an den Stand 318 kommen und hier nachfragen, euch über das Buch unterhalten oder es auch anschauen. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.